Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
Der Powerplay-Podcast wird Ihnen präsentiert von der Meyer-Höfer-Gruppe. Wir bringen Metall in Form.
Servus, liebe Eishockey-Freunde, zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Lieb und bei mir ist auch heute wieder mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, servus.
Servus, Fabian.
So, heute ist eine besondere Folge. Für alle unsere Hörer muss ich das jetzt erklären. Wenn ihr heute während der Aufnahme Geschrei,
Jubel,
Gekreische wie zu Zeiten der Beatles hört, Beschimpfungen etc. gegen die doofen Journalisten, das hat alles einen Grund. Und zwar nehmen wir heute live auf, und zwar bei uns im Verlagsgebäude, und bei uns sind heute, einen Tag, glaube ich, nach dem offiziellen Saisonabschluss in der DL2 für die Blue Devils Weiden. Zum einen der Vizekapitän Maximilian Kolb. Maxi, servus.
Hallo.
So, das war schon mal gut. Ihr klatscht, weil ihr werdet halt einiges klatschen. Zumal, wenn wir beim nächsten Gast jetzt dann anfangen. Bei uns ist auch der Trainer des Jahres in der DEL2, der gestern seinen Vertrag in Weiden bei den Blue Devils für eine weitere Saison verlängert hat, bei uns. Und neben mir sitzt Sebastian Buchbisser. Sebastian, servus.
Fabi, hallo.
Also nochmal zur Erklärung. Wir haben natürlich eine journalistische Distanz und wir sitzen uns im normalen Umfeld, aber im Podcast, da wechseln wir immer flexibel, wie wir sind, ins Du. Und Sebastian, ich muss dich gleich mit einer Aussage konfrontieren, die du gestern getätigt hast. Gestern war ja so ein Abschlussfeier und da war unser Youngster vor Ort draußen, der Max Schlötter, und er hat mit dir ein Interview geführt oder hat kurz Fragen zu deiner Vertragsverlängerung gehabt, und da hast du gesagt, dir hat es so imponiert, dass der Verein zu dir gehalten hat, auch wenn es mal in der Negativphase, wenn es mal 7 Niederlagen in Serie gegeben hat, während andere auch aus ihrem Haus an mir gezweifelt haben. Wen hast du denn da gemeint?
Ja, zunächst einmal ist das natürlich eine wahre Aussage. Hat mir schwer imponiert, dass der Verein federführend nur der Herr Ziegler damals, als es sportlich, wirtschaftlich war das noch gar nicht zur Debatte gestanden, als es sportlich nicht so gut um uns ausgeschaut hat, haben wir 7 Mal in Folge verloren und trotzdem ist der Verein auf mich zukommen, wollte meinen Vertrag sogar um 2 Jahre verlängern. Auch alle Gesellschafter haben diese Idee unterstützt, und das hat mir imponiert, weil es ist ja als Trainer so, man ist ja ein bisschen Einzelkämpfer, und wenn man dann keinen Erfolg hat, dann wird es sogar noch ein bisschen einsamer. Das ist einfach so. Will ich mir jetzt eigentlich gar nicht ausholen. Das ist der Job. Das ist mein Job. Das ist meine Berufung. Und das gehört einfach dazu. Nur, ja, hat man halt das Gefühl, dass natürlich auch dem geschuldet, dass es meine erste Saison in der DL2 war, hat man das Gefühl gehabt, dass nicht jeder unbedingt von mir überzeugt ist, dass ich das packe. Es wurde auch hier im Podcast zu der Zeit von dir das Thema Buchwieser raus aufgebracht.
Aber ja, nicht von mir, will ich festhalten. Also ich habe das zitiert, aber das habe nicht ich gesagt.
Naja, das ist so.
Nein, also die Folge Grammy also.
Ich kenne ja die Anekdote mit denke mal nicht an den Elefanten. Das ist ungefähr das Gleiche. Ich möchte jetzt da gar nicht nachkarten, also wer oder was oder zitiert. Das ist auf jeden Fall so gefallen. Und dann hatte ich schon das Gefühl, dass es natürlich ein bisschen einsam um mich bestellt war. Und trotzdem hat der Verein, der war auf jeden Fall überzeugt von mir, auch der Jürgen, der ist ja dann auch immer dabei bei der täglichen Arbeit. Der hat ja auch die Erfahrung in vielen Ligen. Und das hat mir sehr imponiert. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum ich den Vertrag verlängert habe, sondern weil ich mich sehr wohlfühle in der Oberpfalz. Ich habe es ja gestern gesagt, ich bin Mittenwalder, aber ich denke, ich passe gut hierher zu der Mentalität. Es sind alles bodenständige Leute. Ich hoffe, das bin ich auch. Ich weiß nicht, ob es so rüberkommt, aber eigentlich Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung sind immer zwei Dinge, aber so, ja, so schätze ich mich auch ein. Deswegen habe ich den Vertrag jetzt nochmal ein Jahr verlängert, auch nur, weil eben hat ja jeder mitgekriegt, ein Wechsel in der Führungsriege stattgefunden hat und man weiß ja dann nicht, was kommt, wie es weitergeht oder ob das vielleicht dann doch nicht mehr zu mir passt, das wird man sehen, aber auf jeden Fall freue ich mich jetzt auf das Jahr, dass ich nochmal hier Trainer sein kann.
Eine schöne Sache dieser Saison war, dass du zum Trainer des Jahres gekürt worden bist von der Liga und eben, weil ich eben auch sage, man schaut diese Ehrung, diese ganze Gala in Regensburg, man schaut die an und man schreibt das ganze Jahr über euch, über den Verein und dann kriegt man das mit. Und dann werden diese Lobreden da auf dich und diese Grußworte eingeblendet von deiner ganzen Familie, von den Brüdern, Weggefährten etc. Und dann muss ich sagen, das hat mich jetzt aus der Ferne, hat mich tatsächlich auch berührt. Wie muss es dir gegangen sein? Hast du das vorab gewusst, dass da was im Hintergrund läuft? Und wie hat dich das berührt, als du diese ganzen Worte gehört hast?
Also ich habe es tatsächlich nicht gewusst. Ich habe es ein bisschen geahnt, dass vielleicht irgendwas kommt, weil meine Mutter dann doch immer recht redselig ist. Ich habe es nicht so mit Geheimnissen behalten, aber sie ist jetzt 85, jetzt wird sie jetzt auch nicht mehr ändern, muss sie sich auch nicht mehr ändern. Natürlich hat es mich gefreut, aber wenn man da so drin sitzt im Plenum, dann nimmt man es ja ein bisschen anders auf. Und ein paar meiner Brüder, die haben das sicherlich nicht ganz so ernst gemeint mit NHL und diverse Dinge, die da gefallen sind. Da haben wir gedacht, na, hoffentlich versteht diesen Witz auch jeder und denkt nicht, ja, die Buhusers, die sind ja völlig außer Rand und Band, die greifen nach den Sternen. Aber es hat mich schon sehr berührt, auch, dass man mitten bei der Herkunft auch nochmal akzentuiert wurde, sage ich mal. Sie sind ja dann alle in Tracht da gehockt. Also wir ziehen nicht jeden Tag eine Tracht auch in Mittenwald. Das war jetzt wirklich nur für das Video. Aber ja, und ein paar Jungs, ein paar von meinen Kumpels, die da zur Sprache gekommen sind, die habe ich auch schon 5 Jahre nicht mehr gesehen. Das ist eigentlich auch immer eine gute Sache. Ich fahre jetzt dann nach Mittenwald und dann werde ich auf jeden Fall mit denen mal wieder ein Bier trinken, weil ja, hat es erst die Ehrung gebraucht, dass mal wieder Kontakt stattgefunden hat.
Also wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch das an auf Sport Deutschland TV, kann man sich noch anschauen. Das ist wirklich Anekdoten vom Feinsten und wenn man das jetzt hört, dann mit einem gewissen Humor zu verstehen. Neben dir sitzt Maxi Kolb und Maxi müssen wir ja auch noch gratulieren. Maxi, du bist jetzt zwar nicht Trainer des Jahres in der DL2 geworden, aber du bist frisch gebackener Papa. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Ich habe es gerade draußen zu dir schon gesagt, für das schaust du noch relativ fit aus.
Ja, die Nacht war heute gut. Gutes Timing hat es halt gehabt, dass ich fit hier bin, ja.
Also allgemein ein gutes Timing, mal sagen, jetzt Papa werden, hast andere Männer für Elternzeit beantragen, du hast jetzt schöne Freizeit, kannst alles mit aufsaugen, oder? Seid schon drinnen im Alltag?
Ja, der Alltag ist jetzt ein bisschen auf den Kopf gestellt, aber man hätte es wie geplant eigentlich gewesen, ja, war es aber nicht. Umso schöner, ich glaube. Ja, das werde ich vielleicht nie mehr so in meinem Leben kriegen, deswegen bin ich da über jede freie Minute da dankbar.
Sehr schön, also dann hast du jetzt was zu tun die nächsten Wochen und Monate. Ab wann fängst du jetzt wieder an? Das kribbelt. Jetzt denke ich, jetzt bist du noch richtig im Deep Down oder wie sagt man da im Modus. Ab wann kribbelt es wieder? Ab wann musst du wieder was machen? Ab wann sagt der Trainer, dass du wieder was machen musst?
Der Trainer sagt, glaube ich, nichts. Ich glaube, Nele sagt als erstes, dass ich jetzt wieder was machen soll, wenn ich hier auf die Nerven gehe daheim. Ja. Aber immer so 2-3 Wochen mal gar nichts machen, einfach auch mal den Kopf frei kriegen. Und dann ja, fängt man schon langsam wieder an, weil man ist es eigentlich gewohnt, jeden Tag was zu machen. Und du merkst es dann auch mental oder vom Körper, dass ich jetzt mal wieder bewegen muss. Ja.
Dann schauen wir mal, wie lange es bei dir dauert. Erster großer Themenblock, den wir hier haben, das sind natürlich chronologisch gehen wir es von hinten an, also der gestrige Tag. Gestern war die Saisonabschlussfeier, am Samstag wurden erste Personalentscheidungen verkündet. Letzte Woche war der Jürgen Rumrich bei uns zu Gast, der sportliche Leiter, und er hat gesagt, wenn er jetzt mit dem Podcast fertig ist, dann fährt er direkt zum Sebastian Buchwieser und dann setzen sie sich zusammen und planen den künftigen Kader. Wie dürfen wir uns das denn vorstellen? Wie läuft das ab? Setzt ihr euch da zusammen? Geht ihr Position für Position, Posten für Posten durch? Legt ihr rein euer Empfinden da zugrunde, auf der ihr die Entscheidung dann trefft? Zieht ihr statistische Werte zu Rate? Wie darf man sich das vorstellen?
Ja, beides. Es gibt ja mittlerweile ganz viele Statistiken, wird alles erfasst jetzt. Ist einerseits eine Hilfe, kann andererseits aber dazu führen, dass du einen Blick fürs Wesentliche verlierst. Zunächst einmal gehen wir natürlich den aktuellen Kader durch. Wen wollen wir halten? Wen wollen wir nicht behalten? Wer hat den wir halten wollen, leider schon woanders unterschrieben? Das ist einmal das Erste. Dann schauen wir auf die Positionen, die wir uns verändern wollen. Welche Spieler sind auf dem Markt? Muss man natürlich auch schauen, passt der fürs Überzahl, passt der fürs Unterzahl? Ist er Rechtsschütze, ist er Linksschütze? Was ist das für Spielertyp? Und dann insbesondere für uns ist es wichtig, wie ist der in der Kabine? Ist es einer, der zur Identität von den Blue Devils passt? Das ist immer ein Hauptkriterium, noch vor dem Sportlichen. Und dann ist es ja diese Saison so, habe ich ja vorhin schon angedeutet, dass sie in der Führung was verändert hat. Jetzt haben wir noch Input aus Nordamerika. Wie das dann jetzt genau weiterläuft, werden wir jetzt sehen, die nächsten Wochen. Aber es ist sicherlich eine anstrengende Sache, aber auch eine schöne Sache. Wir sind jetzt schon ein bisschen eingespielt, der Jürgen und ich. Wir finden eigentlich immer einen Konsens und hoffen natürlich auch, dass wir für nächste Saison wieder starke Mannschaft basteln können, aber es ist ein stetiger Austausch. Es kommt dann wieder ein neues Spiel auf den Markt, der ist dann vielleicht schon weg, dann baut man es vielleicht wieder um. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, so, sondern es unterliegt auch Veränderungen, der ganze Prozess.
Wenn ich da kurz einhaken darf, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja so, dass quasi der Charakter eines Spielers oder dass er glaubt, dass der zum Team passt, absolut, also wirklich wichtig ist. Aber ihr kennt es ja noch gar nicht. Wie findet ihr das raus? Telefoniert ihr da mit denen? Hört ihr euch in der Branche um? Oder wie läuft das ab?
Ja, also alles. Also man kennt sich ja im Eishockey-Business und dann werden Mitspieler angerufen. Betreuer können da ziemlich oft ziemlich objektiv die Sache beurteilen. Ist tatsächlich so. Ich frage immer gern Torhüter, die mit denen nicht gespielt haben, weil die eben auch nicht mit dem in einem Block zusammenspielen. Die können das unabhängig vom Sportlichen vielleicht beurteilen. Die Trainer natürlich, die sportlichen Leiter und so weiter. Also da holen wir uns schon Informationen ein. Und man sieht es auch ein bisschen an der Spielweise. Es ist jetzt nicht nur so, wie verhält sich der Spieler in der Kabine. Also das ist natürlich auch ein großer Punkt, aber wie verhält sich der auf dem Eis? Ist der bereit, was fürs Team zu tun oder ist der eher so, ich möchte nicht sagen Parasit, der dann auf sein Punktekonto schaut und die anderen die Arbeit machen lässt, aber da kann man schon bei der Spielweise einiges rausfinden.
Also und wenn man den Kader jetzt aus der letzten Saison anschaut, dann sieht man ja, dass er da ein sehr, sehr glückliches Händchen gehabt hat, wie diese Truppe im Laufe einer Saison zusammengewachsen ist, wie sie sich auch sportlich entwickelt hat. Da hat ja wirklich ein Rädchen ins andere gegriffen. Ich fasse es kurz zusammen für die, die es nicht mitbekommen haben. Also laut Pressemitteilung der Blue Devils haben Vertrag für die nächste Saison noch die Spieler, er sitzt hier, Maximilian Kolb, Elias Puhl, Finn Serikow, Neil Samanski, Tomasz Rubesch, Tom Schwarz und Dominik Bohatsch. Dazu wurde gestern die Verlängerung von Wladislav Filin bekannt gegeben. Als Abgänge wurden schon vermeldet Marco Wölfel, Jakub Tichy, Luis Franz, Matt Schreddle, Dominik Müller, Nick Länger, Daniel Bruch, Vincent Schlenker, Lukas Wandtuch, James Hardy und Jan Hessler. Und jetzt habe ich dann eine kleine Transferleistung vollbracht. Das heißt, offen waren dann noch, außer den Leuten, die jetzt noch nicht genannt wurden, waren dann, gehen wir es von hinten nach vorne. Im Tor wäre noch offen Felix Noack, in der Verteidigung Fabian Rybnitzki und Tommy Mack und sowie im Sturm David Elsner, Luca Gläser, Fabian Voigt, Tyler Ward und Konstantin Vogt. Wäre es von mir jetzt arg naiv, wenn ich glauben würde, dass der ein oder andere aus den letztgenannten Namen auch künftig nur für die Blue Devils auflaufen werden?
Ich muss jetzt kurz zum Kaminski schauen. Der,
ah, der nickt.
Der hofft jetzt schon wieder, dass ich nicht der Sohn meiner Mutter bin und zu viele Geheimnisse austratsch. Sagen wir mal so, ich glaube, wir hätten am Großteil dieser Spieler großes Interesse, dass sie weiter für uns spielen würden.
Das nehmen wir sehr wohlwollend zur Kenntnis. Wir werden dann bei den Fragen, die euch über Instagram erreichen, über den Blue Devils Kanal, Vielleicht können wir da investigativ tätig sein und was rauslesen. Schauen wir mal. Weil da kommen auch Fragen aus der Kabine. Aber dazu... Ich interessiere mich selber dann. Ja, genau. auch du hast deinen Vertrag verlängert, hast du gerade ausgeführt. Wir wissen selber, du hast mich lateinisch ein paar Mal aufs Eis geführt hier. Pacta sunt servanda. Verträge sind einzuhalten. Du hast auch in den letzten Wochen immer dein Trainerteam gelobt, mit Martin Masanetz, der fürs Unterzahlspiel verantwortlich ist, mit Heidenreich und, na, hilf mal weiter, Simon Erdl und Erzberger. Genau. Und jetzt habe ich hier die Frage, ob das Trainerteam auch so zusammenbleibt mit deiner Verlängerung, ob das Trainerteam auch verlängert. Jetzt habe ich heute schon gelesen, dass Simon Erdl wird nicht mehr Teil des Trainerteams sein, auf eigenen Wunsch. Kannst du da was sagen, wie das Trainerteam nächste Saison aussehen wird?
Also es ist nicht leicht, gute Co-Trainer zu finden. Wir sind jetzt schon einige Jahre ein gut eingespieltes Team, auch sportlich erfolgreich. Und es wäre schon in meinem Interesse, wenn alle Trainer dann weitermachen würden nächste Saison. Aber wie ich bereits angedeutet habe, hat sich jetzt einiges verändert bei uns in der Führungsriege. Und da wird man jetzt sehen, aktuell hat noch keiner oder konnten wir noch keinen verlängern, obwohl ich meinen Wunsch geäußert habe, mit allen zusammenarbeiten zu wollen. Beim Simon Erdl ist es so, dass er halt private Gründe hat. Ich hoffe, dass er uns schon noch Standby hin und wieder unterstützen wird, aber reißt natürlich er alleine schon eine Riesenlücke. Mhm.
Du hast es jetzt ein paar Mal selber angedeutet, dass die Führungsriege sich bei den Blue Devils geändert hat. Die Blue Devils sind in den Besitz der Birch Group gewandert, aus Nordamerika. Wie stellt sich da aktuell die Kommunikation, der Austausch dar? Wie oft tauscht ihr euch aus? Müsst ihr eure Wünsche immer vorbringen und dann hoffen, dass die das absegnen? Oder wie läuft das ab?
Also ich persönlich habe jetzt mit dem Herrn Stefan Seeger Senior erst einmal per Telefon gesprochen. Die meiste Kommunikation läuft über den Jürgen. Ich tausche mich nach wie vor mit dem Jürgen aus. Heute ist noch eine Telefonkonferenz eingeplant nach dem Podcast. Ja, und hauptsächlich der Jürgen kommuniziert mit den Leuten aus Nordamerika, unseren jetzigen Eigentümern.
Okay, du, deine Vertragsverlängerung hat sich eben aufgrund der Umstände, der Insolvenz der Ziegler Holding, Führungswechsel, dann ein bisschen verzögert. Du hast gesagt, die wurde auf Eis gelegt, erstmal, glaube ich, dann, als alles wegen in der Schwebe war. Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn, nimm es mir nicht übel, aber junger Trainer noch, der du bist, so eine Mannschaft formt, so eine Leistung abliefert, zum Trainer des Jahres gekürt wird, dass der auch Interesse von anderen Vereinen weckt. Hattest du in dieser Phase Angebote von anderen Vereinen?
Also erstmal sieht man, dass alles nur eine Frage der Perspektive ist. Ich bin tatsächlich nur ein relativ junger Trainer. In der Mannschaft wird man das jetzt nicht so unterschreiben, dass ich nur als jung angesehen werde, aber das ist schön. Man muss sich nicht mehr die Nischen suchen, dann passt es wieder. Ja, nach der Insolvenz vom Stefan Ziegler, dann war es klar, dass die Vertragsverlängerung ja auch keinen Sinn macht. Es wusste ja keiner, wie es weitergeht. Dann habe ich natürlich auch den Markt sondiert. Es kamen dann auch Anfragen, eher so, als sie schon abgezeichnet hat, dass wahrscheinlich hier vielleicht doch weitergeht. Und dann war es für mich eigentlich, wie sagt man neudeutsch, ein No-Brainer, dass, falls nicht ein höherklassiges Angebot kommt, also mein Ziel ist es nach wie vor, natürlich so hoch wie möglich zu trainieren, und der nächste Schritt wäre eben die DEL, dass ich dann auch in Weiden bleibe, weil für mich macht es dann keinen Sinn, zu einem Klassengleich oder zum Ligakonkurrenten zu wechseln. Deswegen, ja, gab es Anfragen, auch Angebote, aber ich habe mich dann für Weiden entschieden.
Ist da nicht ein gewisses Risiko dabei? Ich vergleiche es jetzt mal mit meiner Situation. Oberpfalz Medien sagt mir, du, wir sind pleite. Aber wir schauen, dass wir bis zum Sommer einen Investor kriegen. Und wir schauen, dass wir einen Investor kriegen, damit es ab Sommer weitergeht. Dann kommt aber ein Beispiel. Der Kicker daher und sagt, hey, leb, du schreibst jetzt nicht so schlecht, wir dann die gern verpflichten. Hat da die Familie auch ein Wörtchen mitzureden bei deiner Entscheidung, dass sie sagen, hey, mit uns taugt es in Weiden dermaßen, wir sind so verankert, dass wir gern da bleiben würden. Warte mal nur ein wenig.
Also ich habe ja von, sagen wir es mal so, einem der sichersten Jobs, nämlich verbeamteter Lehrer, zu einem der unsichersten Jobs, nämlich professioneller Trainer, gewechselt. Von dem her ist es mir bewusst, dass die ganze Branche, die ganze Nische, die ganze Trainergilde großem Risiko unterliegt. Und ich habe jetzt den Weg gewählt und ja, da muss man eben auch bereit sein, das Risiko zu tragen. Ich sage immer, du kannst nicht nur die tollen Sachen als Trainer erleben, Siege mit jungen Leuten arbeiten, dein Traum verwirklichen. Du musst dann eben auch die Schattenseiten irgendwo akzeptieren. Von dem her wissen wir, dass es ein Risiko ist. Aber ich habe jetzt nochmal voraussichtlich ein Jahr Vertrag, nicht mehr, das ist sicher. Also ich habe ein Jahr Vertrag, aber ob ich das Ende erlebe, ist ja dann auch unsicher. Ja, muss man einfach damit leben.
Maxi, kurz aus Spielersicht. Auch du hast noch Vertrag hier für nächste Saison. Wie hast du diese schwierige Phase im Herbst bis zum Frühjahr erlebt? Es waren letztendlich dann 3 Monate, wo man dann letztendlich nicht weiß, wie geht's im Sommer weiter. Kannst du mal einen Einblick in die Spielerseite jetzt geben?
Ja, unangenehme Phase, würde ich sagen. Gerade wenn du weißt, du hast ja einen Anschlussvertrag, dann weißt du nicht, ja, kannst du den noch erfüllen. Du kannst aber auch, willst eigentlich natürlich bei deinem Verein bleiben, dann kommen die schlechten Nachrichten, dann denkst vielleicht mal doch drüber nach, mal vielleicht aktiv mal rumzufragen, weil du musst ja dann doch schauen mit Familie und allem drum und dran. Kannst aber dann eigentlich nicht so richtig tätig werden, weil es kann ja sein, dass es auch weitergeht und du deinen Vertrag dann erfüllst. Und dann am Ende ziehst du einfach den Strich und sagst, nee, du konzentrierst dich jetzt einfach aufs Sportliche, du kannst es eh nicht beeinflussen. Wir haben dann eigentlich von Woche zu Woche sozusagen gespielt, weil es gab dann jede Woche bei uns so ein Meeting, wo man wieder auf den neuesten Stand gebracht wurde. Und da kann man an dem Punkt nochmal den Charakter von der Mannschaft hervorheben, weil das kann man auch offen und ehrlich sagen, da hat, glaube ich, bei jedem das Telefon geklingelt, als die Meldung da rausging, dass es hier wahrscheinlich schlecht ausschaut und niemand hat sich da irgendwie hingezogen gefühlt, dass er jetzt gleich den Absprung oder so schafft. Jeder wollte da gemeinsam mithelfen, dass wir das Ding, da das Schiff noch rumreißen und deswegen ja nochmal da Kompliment an alle, weil das war, hätte ich so nicht gedacht und habe ich auch noch nie so erlebt.
Das ist genau der Tenor, den man immer wieder aus der Kabine gehört hat, dass ihr euch diese Situation so zusammengeschweißt hat, dass sowas, was ihr auf dem Eis abgerissen habt, dann überhaupt erst möglich war. Aber wollen wir mal zu dem kommen, was sich auf dem Eis abgespielt hat. Zu den Personalien kommen wir dann später nochmal, wie gesagt, bei den Fragen. Auch hier im Plenum dürfen dann Fragen gestellt werden. Ich habe letzte Woche mit Jürgen Rumrich die abgelaufene Saison in ganz Eishockey-like in 3 Drittel und in eine Overtime gegliedert. Das erste Drittel, habe ich gesagt, das war so Saisonstart bis zur Deutschland-Cup-Pause. Das zweite Drittel war dann Deutschland-Cup bis Weihnachten, das dritte Drittel Weihnachten bis Saisonende und die Overtime war dann Pre-Playoffs und Playoff-Viertelfinale gegen Krefeld. Hast du das im Rückblick so ähnlich gesehen, dass es immer dann eine Entwicklung gegeben hat? Saisonstart, sage ich mal, schwer reingekommen, ein bisschen naiv vielleicht noch agiert. Das war die Zeit, wo man immer geredet hat, ihr habt so viele Torschüsse und so wenig Tore. Das war die Zeit, wo wir über die Effizienz gesprochen haben. Hast du das oder diese Entwicklung, kannst du die jetzt benennen? Wann hat die stattgefunden und wo genau hat die stattgefunden? Weil nach der Deutschlandcup-Pause war dann auf einmal gefühlt ein Fortschritt zu erkennen.
Mei, bin ehrlich, ich sehe es anders. Wir haben von Anfang an gutes Eishockey gezeigt. Wir haben die Spiele trotzdem verloren. Ich habe das auch immer so der Mannschaft erzählt, nicht um Durchhalteparolen zu propagieren, sondern weil es wirklich mein Eindruck war. Und ich habe mir die Spiele, denke ich, von allen Beteiligten am intensivsten, am detailliertesten, vielleicht mit Masi angeschaut. Wir hatten vielen Spielen auch am Anfang ein großes Chancenplus. Und wir haben einfach die Tore nicht geschossen. Vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass 2, 3 Torjäger oder die eingeplant waren als Torjäger, die dann auch sich zu den Torjägern entwickelt haben, beispielsweise der Ward und der Gläser, einfach am Anfang nur Ladehemmung gehabt haben. Beim Ward war es ja irgendwo verständlich. Er hatte keine Vorbereitung, kein Vorbereitungsspiel, hat nicht so viele Tore am Anfang geschossen. Und das wurde dann im Laufe der Saison immer besser. Aber jetzt von der Entwicklung zu sprechen, ich würde es gern machen, weil dann könnte ich natürlich sagen, ja, schaut sie, ich habe jetzt super Training gemacht und die Mannschaft hat sich so toll entwickelt. Aber denke ich sogar, dass wir am Ende der Saison einige Spiele verlieren hätten müssen, aufgrund der Chancen, aber die trotzdem gewonnen haben. Am Anfang der Saison war es eben anders. Wir haben mehr Chancen gehabt als der Gegner, haben besser gespielt, gefälliger kombiniert und trotzdem verloren. Also irgendwie, vielleicht hat es irgendwann einen Klick gemacht. Ich habe zur Mannschaft immer gesagt, das Pech, das wir am Anfang haben, das wird sie im Laufe der Saison ausgleichen. Nicht, weil ich ein großer Prophet bin, sondern weil es eben immer so war. Und so war es dann auch. Also ich könnt euch jetzt nicht sagen, wann der springende Punkt war. Wir haben halt einfach irgendwann die Torchancen verwertet. Ich denke, wir haben dann auch das Torwartspiel, die Torwartleistung wurde im Laufe der Saison immer stärker. Das hat auch was ausgemacht. Aber große Entwicklung, ja, Ergebnisentwicklung hat es gegeben. Und das ist immer das Wichtigste und dann an dem werden wir beurteilt.
Gleich, Tom, bevor du reingrätscht, das sagt sie immer so einfach, dieses Klick machen. Das hat sie ja einmal gesagt. Wir machen es einfach weiter, wir machen es, wir es immer wieder probieren, irgendwann fallen die Dinge rein. Ist das eine reine mentale Sache, dass man, wenn dann mal einer reinflutscht, dass das dann irgendwas löst?
War schwer zu sagen, aber ich habe das ja damals schon mal gesagt, wir als Mannschaft oder auch als Trainerteam können maximal beeinflussen, wie viele Torschancen wir haben. Am Ende das Ding reinschießen muss dann eben der einzelne Spieler, das nimmt eben keiner ab. Und da war es eben so, dass gerade die Leute, die eben torgefährlich sind, am Anfang vielleicht noch ein bisschen ihrer Form hinterhergehinkt sind, dass Leute, die jetzt sich sowieso ein bisschen schwerer tun beim Torschießen, man kann es ja nicht so gut trainieren, das Tore schießen, man kann es trainieren, aber das, die individuelle Sache spielt da eine größere Rolle als beispielsweise im Defensivspiel. Und da kam es uns eben zugute, dass dann nach der Länderspielpause, als er dann ein bisschen durchschnaufen konnte, zum Beispiel der Tyler dann seine Form gefunden hat, der Gläser seine Form gefunden hat und dass dann auch ein paar verletzte Spieler, die torgefährlich sind, wie der Elsner wieder zurückkommen sind. Und dann hat man eben ein, zwei Spiele, die man gewinnt, wo man auch die Chancen endlich verwertet. Dann kriegt die Mannschaft das Selbstvertrauen, einen Flow und dann, ja, dann hat's, kann es nur wieder betonen, dann hat es auf einmal Klick gemacht.
Maxi, vielleicht aus deiner Perspektive, sprich aus der Perspektive eines Spielers, wie unterscheidet sich denn das Hockey in der DL2 von dem, was in der Oberliga gespielt wurde? Ist es in erster Linie das Tempo? Ist es in erster Linie die Härte, die Physis oder ist es alles miteinander?
Jetzt hast du schon alles gesagt eigentlich.
Mit das war's, also Tempo und Physis.
Nee, es ist ja die Schnelligkeit, Tempo, Physis. Die Spieler sind einfach viel besser in der zweiten Liga. Du hast auch viele junge Spieler, die extrem läuferisch gut sind. Die Torhüter sind nochmal eine Klasse besser. Also es ist alles so ein bisschen angehoben und da ja, braucht man erstmal seine Zeit, bis man sich daran gewöhnt, wenn man jetzt, ja, sagen wir mal, in der Oberliga gespielt hat.
Und das soll ja überhaupt nicht despektierlich klingen. Ich habe das letzte Woche ja gesagt, wenn man sich jetzt die Zusammenfassungen aus den Oberliga-Playoffs anschaut und sich vor Augen führt, dass da letztes Jahr die Blue Devils noch mitgespielt haben, also da sieht man sogar was. Also man kann da schon vom Tempo her, man kann dem sehr gut folgen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es langsam ausschaut. Aber wenn man DL2 hier jetzt eine Saison in Weiden erlebt hat, dann sieht man den Unterschied wirklich krass. So, rückblickend, man bereitet sich auf eine Saison vor. Sebastian, was hat dich letztendlich aber in der DL2 überrascht? Was hast du nicht so am Schirm gehabt? Welche Herausforderungen hast du so nicht erwartet im Rückblick?
Also soll jetzt auch nicht despektierlich klingen, aber dass wir in der Liga mit 13, 14 Mann auf kontinuierlicher Basis Spiele gewinnen können, muss ich ehrlich sagen, habe ich so nicht erwartet. War für mich überraschend. Ist eigentlich in einer Liga, in der so ein Niveau herrscht, unmöglich. Ich möchte jetzt das Produkt DL2 nicht irgendwie in Frage stellen, aber eigentlich war ich ein bisschen überrascht, dass das, ja, ich kann es mal wiederholen, dass das möglich ist. Sollte eigentlich auf so einem Niveau nicht möglich sein. Spricht erstens für unsere Mannschaft, spricht jetzt aber auch nicht unbedingt für das Niveau der zweiten Liga, ganz ehrlich.
Du hast vor der Saison den Spruch getätigt, Pre-Playoffs sind auch der Klassenerhalt. Wir haben das immer weiterentwickelt und hier haben gesagt, Viertelfinale ist auch der Klassenerhalt, Halbfinale ist auch der Klassenerhalt. Ab wann habt ihr in der Mannschaft als Trainerteam gespürt, Mensch, da geht vielleicht mehr? Sprich, nur der Klassenerhalt. Dass man sagt, wir können vielleicht Platz 6 nur angreifen. Wir können dann ins Playoff-Viertelfinale kommen. Oder dann selbst im Viertelfinale. Mensch, wir können ja sogar Krefeld knacken.
Ganz ehrlich, ich habe das ja versucht, der Mannschaft zu vermitteln, dass wir eben nur von Spiel zu Spiel schauen oder dann noch besser nur von Wechsel zu Wechsel. Und ich war dann so im Tunnel mit den ganzen Spielen, als wir dann die Siegesserie gehabt haben. Ich habe ja ganz wenig auf die Tabelle geschaut. Aber irgendwann, das war dann das Auswärtsspiel in Krefeld. Da waren wir schon 2-1 hinten nach dem ersten Drittel und dann habe ich in der Drittelpause schaue ich mir die Ergebnisse der anderen Mannschaften an. Und ich weiß gar nicht, da war Freiburg, glaube ich, auch hinten. Und irgendwann ist mir dann gedämmert, Mensch, wenn wir das jetzt noch gewinnen und das, dann ist es ja rechnerisch gar nicht mehr möglich, dass wir in die Abstiegsrunde kommen. Also ist tatsächlich so, ist jetzt nicht nur irgendeine coole Story für einen Podcast, sondern hat sie tatsächlich so zugetragen.
Maxi, bei euch in der Mannschaft, war das ähnlich? War das auch das Krefeld-Spiel oder ja, habt ihr gesagt, Mensch, ey, wir können ja voll mithalten hier?
Ich muss sagen, bei mir war es so, du bist irgendwann so in diesem Trance, weil wir, wie gesagt, von Woche zu Woche irgendwie gespielt haben und das hätte ja sein können, ja, am Wochenende spielen wir dann doch nicht mehr und dann freust du dich irgendwie über jedes Spiel, dann gewinnst und dann schaust du irgendwie gar nicht mehr auf die Tabelle und das war komplett so surreal dieses Jahr einfach und auch als wir es dann geschafft haben, du hast dich so gefreut, warst aber dann erstmal so, war auch erleichtert und wusstest überhaupt nie, wie du damit umgehen sollst und dann, ja, hast du es einfach am Ende nur noch so genossen. Jeder Sieg, jede Runde, die du dann gewonnen hast, die hast einfach nur genossen. Aber das war komplett surreal. Also dieses Jahr sowas habe ich auch noch nie erlebt.
Also selbst als dann, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Spiel das war, als dann der Klassenerhalt festgestanden war, Lausitz zu Hause. Und auch während des Spiels ist dann unten auf einmal die Rechnerei losgegangen, wo es alle gesagt, Mensch, das klangt, das sind drin, das reicht und so weiter. Es war dann so Euphorie, die sich da entwickelt hat und es war wirklich schön mit anzuschauen und auch danach mit Leuten zu sprechen, die dann gesagt haben, echt? War völlig überrascht, haben gar nicht gewusst, dass sie jetzt in der Liga bleiben. Okay, bevor wir chronologisch weitergehen, da kommt noch ein großer Punkt, Ziegler-Insolvenz, Playoffs gegen Krefeld, dann haben wir kurz hier ein paar Verpflichtungen zu erfüllen, nämlich wir müssen kurz ab in die Werbung gehen.
Ihr hört den Powerplay-Podcast von Oberpfalz Medien. Präsentiert von der Meierhöfer-Gruppe mit ihren Produktionsstandorten in Erbendorf, Eschenbach und Pressat. Ob Maschinenbau, Anlagenbau oder hochspezialisierte Fertigungstechniken, die Meierhöfer-Gruppe steht für höchste Qualität und maßgeschneiderte Lösungen. Mit modernster Technik, einem starken Team und unserem Motto »Geht nicht, gibt's nicht« setzen wir neue Maßstäbe. Du willst Teil dieser Erfolgsgeschichte werden? Dann besuche unser Karriereportal unter www.meierhofer-gruppe.de. Hier warten spannende Jobangebote und berufliche Perspektiven auf dich, sowohl kaufmännisch als auch gewerblich, von der Ausbildung bis hin zu Positionen für erfahrene Fachkräfte. Und nun weiterhin viel Spaß mit dem Powerplay-Podcast.
Willkommen zurück bei Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Heute in einer Live-Version mit Sebastian Buchwieser und Maximilian Kolb. Und ich habe es vor der Werbung angedeutet, es kam irgendwann, ich Datum kann ich nicht mehr, am 23. November, irgend sowas um den Dreh, Ende November, hat sich das bewahrheitet, was sich gerüchteweise schon, wenn man ehrlich ist, über ein Jahr zuvor gehalten hat, angedeutet hat, der Hauptsponsor und Hauptgesellschafter Ziegler Holding oder in Person Stefan Ziegler musste Insolvenz anmelden, ist damit als größter Geldgeber weggefallen. Aber die Blue Devils auf dem Eis sind trotzdem über sich hinausgewachsen. Maxi, fangen wir mit dir an. Wie habt ihr diese Nachricht aufgenommen? Wie habt ihr darauf reagiert? Wie habt ihr intern kommuniziert? Und wie habt ihr es dann trotzdem auch eben geschafft, euch so zusammenzuschweißen, so zusammen zu raffen, wie man das vorher wahrscheinlich noch nie erlebt hat bei einer Mannschaft?
Ja, ich glaube, jeder hat so ein bisschen, es kamen ja doch dann diverse Zeitungsartikel über so ein paar Wochen zerstreut, dass es ja nicht ganz so gut ausschaut und dann machst du ja schon mal ein bisschen Gedanken und sprichst auch mal mit den Jungs darüber, ihr habt das auch gelesen und eigentlich so richtig haben wir dann, wie gesagt, diese Meetings immer gehabt und da hieß es dann, okay, es ist jetzt vorbei, jetzt gehen wir aber sofort aktiv auf Sponsorensuche, jetzt geht's weiter erstmal und war ja jetzt nicht so, dass die Ziegler Group dann als die weggefallen ist, dass wir am nächsten Tag hätten zusperren müssen. Deswegen lief alles eigentlich so weiter. Wir haben uns aufs Sportliche konzentriert und ja, uns blieb dann auch nichts anderes übrig, als von Woche zu Woche einfach zu spielen. Ja.
Wer waren da neben dir so die Wortführer in der Mannschaft, die die Truppe so zusammengehalten haben?
Wortführer gab es da, glaube ich, gar nicht. Das zeichnet, hat uns dieses Jahr, glaube ich, ausgezeichnet. Wir haben da nicht großartig reden müssen oder uns gegenseitig überzeugen müssen, dass wir jetzt da weitermachen. Das hast du einfach so gespürt im Training. Du hast nie gesehen, dass irgendwie jetzt einer nur noch Halbgas gibt, weil er schon irgendwo anders unterschrieben hätte oder irgendwie sowas. Und deswegen hat es da überhaupt gar keine Wortführer gebraucht. Wir waren immer alle gespannt auf dieses wöchentliche Meeting und waren dann immer heilfroh, als es wieder positive Nachrichten gab. Und das war immer unsere Motivation, haben wir uns immer wieder dran aufgehangen, dass wir da von Wochenende zu Wochenende gehen.
Und im Training, Sebastian, als Trainingsvorbereitung, hat das irgendwie dein tägliches Arbeiten verändert?
Nee, überhaupt nicht. Also da musst du natürlich Profi sein und du darfst die Arbeit nicht darunter leiden lassen, egal was drumherum ist. Und da haben wir ganz normal unser Trainingsprogramm durchgezogen. Hat sich auch keiner hängen lassen von der Mannschaft, sondern die haben absolut jeden Tag, so gut es ging, mittrainiert.
Gab es irgendwann mal in dem ganzen Prozess, bis dann die Rettung publik und offiziell war, wo du gedacht hast, jetzt ist es vorbei oder jetzt ist alles zu spät?
Ja, also unmittelbar nach dem Stefan Ziegler seiner Pleite. Und also die Zahlen, ja, ich habe sie ja gekannt, ich wusste ja, wie viel er reinsteckt in den Verein, war es für mich eigentlich so gut wie besiegelt, das aus, auch von den Blue Devils, ehrlich gesagt, weil es ja doch kein zu vernachlässigender Betrag war. Der Stelle möchte ich mal sagen, vielleicht einmal nutzen, ohne einen Stefan Ziegler wäre man ja niemals so weit gekommen. Ich weiß, dass natürlich einige Leute jetzt Geld verloren haben aufgrund der Insolvenz. Aber wir vom Verein müssen ihm dankbar sein. Was heißt müssen, sind ihm dankbar. Ich persönlich auch. Ohne ihn wäre ich nie hier gelandet. Ohne ihn wäre ich wahrscheinlich nach einem Jahr hier auch wieder weg gewesen. Das muss man auch sagen. Ja, und unmittelbar nach der Ziegler-Pleite war für mich eigentlich das beschlossene Sache, dass das nicht mehr gut geht. Und dann gab es ja nochmal so einen anderen windigen Investor, kann es nicht anders sagen, windig, nicht mehr, nicht weniger. Und als dann eben der Wind noch ein bisschen weniger, nur nicht einmal zur steifen Brise wurde, sondern nur ein bisschen windiger, dann dachte ich, okay, das war's jetzt, aber mal wieder was Lateinisches, Deus Ex Machina, die Purge Group ist dann tatsächlich aus dem Nichts erschienen. Ich kann mich noch gut erinnern, in Landshut haben wir da gerade großes Spiel, glaube ich, gewonnen. Wir haben es gewonnen mit Noack. Dann sagt der Flat zu mir, ja, da hat mir gerade der und der aus Amerika angerufen, der will ihn einkaufen. Noch in der Kabine. Ich kann mich da gut erinnern, in der Kabine. Und ich so, ja, das habe ich jetzt schon mal gehört. Und der reiche Onkel aus Amerika, mein Heimatclub ist SC Rissersee, da gab es alle zwei Jahre einen reichen Onkel aus Amerika, der ist aber nie erschienen. Die sind 10-mal pleite gegangen. Ja, am Ende hat sich das tatsächlich dann als Rettung rausgestellt.
Unfassbar. Max in der Kabine, das ist ja jetzt offen kommuniziert worden, dass der Impuls oder die Vermittlerrolle da, ich glaube ein Vlad Filin und ich glaube der Tyler Ward hat da irgendwelche Kontakte gehabt zur Sega-Familie. Wie habt ihr das mitbekommen und hat der Vlad euch das ähnlich kundgetan wie seinem Trainer? Du, da will jemand den Verein kaufen.
Ja, er hat es uns schon auch erzählt, aber du glaubst halt dann auch irgendwie keine mehr was, hast erst keinen Sponsor, hast wieder keinen, auf einmal kommt irgendein Anruf und ja, dann haben wir auch gesagt, okay, ja, dann gib's mal weiter, aber am Anfang, glaube ich, hat das jeder so zur Kenntnis genommen, so aha, und als das dann ein bisschen intensiver wurde, haben wir ihm dann alle auf die Schulter geklopft.
Also, Vlad Filin, der Retter der Blue Devils. Zur Erläuterung, ich glaube, ihr habt mit Stefan Seger Junior in Frankfurt, glaube ich, zusammengespielt und wenn mich nicht alles täuscht, sogar waren es WG-Genossen dort und so ist der Kontakt dann zu Stefan Seger Senior und der Birch Group zustande gekommen. Viele Spieler haben in Interviews nach Spielen mit uns immer wieder diesen Kabinenschwur so haben sie es tituliert, euren Zusammenhalt. Gab es sowas wirklich? Gab es so ein Ritual oder irgendwas, was ihr immer wieder wiederholt habt?
Nee, gab es nicht. Mhm. Aber ich glaube, das war eher so einfach auf zwischenmenschlicher Basis. Ich meine, wir haben zum Beispiel der Wanti als ältester Spieler ist mit dem jüngsten Spieler, die hätten Kaffee trinken gehen können. Also das ist einfach so eine Ausgeglichenheit gewesen bei uns. Jeder hat sich mit jedem verstanden und ja, der Luca, der Klesi sagt immer, so eine kleine Familie. Das ist es ja wirklich gewesen.
Das hat man auch auf dem Eis gesehen, wie das ausgeschaut hat. Wir haben es gesagt, sportlich, also finanziell musste man ums Überleben bangen, um die Zukunft bangen. Sportlich hat sich's völlig konträr entwickelt, gipfelte dann in einer Siegesserie nach Weihnachten. Urlaub darf man ja gar nicht sagen, es waren wahrscheinlich eineinhalb Tage, die ihr frei hattet. Am 22. gespielt, am 26. gespielt und am Heiligabend und habt es frei gehabt. Und am ersten Feiertag wart's schon wieder am Eisen, dann ging es nach Dresden. Krefeld, springen wir jetzt sonst, ich habe noch einen ganzen Rucksack da hinten voller Fragen, springen wir mal ins Playoff-Viertelfinale gegen Krefeld. Würdet ihr das unterschreiben, dass euch Krefeld, unterschätzt ist ein schwieriges Wort, aber zumindest, dass sie nicht daran geglaubt haben, dass die Serie gegen euch so knifflig, so eng werden könnte? Sebastian?
Also da glaube ich, sind wir jetzt die falschen Ansprechpartner. Ob die uns unterschätzt haben, das können wir nicht
beurteilen. Du hast ja mit dem Trainer, mit dem Popisch, gerne mal gesprochen. Ich habe im Vorfeld auch mit ihm gesprochen und da haben sie zwar gewarnt und ja, gefährlicher Gegner hat uns zweimal besiegt in der Hauptrunde, aber trotzdem, man hat schon den Eindruck gehabt, naja, Weiden, da, vielleicht schenken wir ihnen eins, aber dann putzen wir es und dann geht's weiter. Rührt da diese Härte, sage ich mal, wann ist das, glaube ich, Ende des ersten Spiels, als ihr in Krefeld gewonnen habt, dann haben sie ja in den letzten 10 Minuten versucht, in euren Kopf zu kommen. Wart ihr da schon drauf vorbereitet? Wie habt ihr dann in der weiteren Verlauf der Playoff-Serie euch auf diese Spielweise vorbereitet? Maxi, du als Spieler. Du warst zwar warst du im ersten Spiel?
Nee, war ich nicht. Aber ich habe den Vorbericht beim ersten Spiel angeschaut und da hat der Matsumoto zum Beispiel gesagt, ihm war schon klar, dass wir ganz anders nach Krefeld fahren werden, in einer anderen Verfassung, weil wir im Rhythmus sind von den Pre-Playoffs und die waren so, jetzt schauen wir erstmal, was auf uns zukommt. Vielleicht war das so ein bisschen der Überraschungseffekt, den wir auch hatten und dass es dann in den Playoffs, wenn du dann gleich das erste Spiel als Favorit verlierst, dass du dann da ja, dich ein bisschen aufspielst und es dann körperlich wird am Ende, das ist, glaube ich, auch normal und da hat sich auch keiner von uns beeindrucken lassen.
Gehört es in dieser Art und Weise einfach zum Eishockey dazu oder gab es irgendeinen Moment, wo er gesagt hat, nein, Moment einmal, so geht's hier nicht weiter?
Nee, es gehört einfach dazu, das ist Playoff-Eishockey. Ohne das wäre es auch kein Playoff-Eishockey, deswegen, ja, das gehört einfach dazu.
Fabian Rybnicki hat gesagt, uns macht Spaß, euch macht Spaß, den Fans macht Spaß, das gehört dazu. Okay, und dann, ich springe jetzt echt ein wenig schnell, weil wenn ich mir blicke auf die Uhr, ein wenig weiter, Tom, du hast noch ein paar persönliche Fragen an die beiden Gäste.
Ja, persönlich ist ein großes Wort. Aber die Frage tatsächlich, wenn man sich auf diese Saison, wenn man da jetzt ein bisschen drauf zurückschaut, vielleicht jetzt auch schon mit 2-3 Tagen Abstand, es war ja eine bemerkenswerte Saison, ist glaube ich noch eine schwere Untertreibung, also wirklich als Underdog gestartet, dann diese ganze Insolvenz des Hauptsponsors Nummer, dann diese Siegesserie und am Ende Viertelfinale gegen Krefeld, wahrscheinlich vor Beginn der Saison, wenn euch das jemand angeboten hätte, übrigens am Ende Viertelfinale gegen Krefeld, hätte es wahrscheinlich gesagt, gut, wo dürfen wir unterschreiben? Aber Frage aus dieser ganzen Saison, wenn ihr mal zurückblickt, was waren da so für euch so die emotionalsten Momente, die ihr mitnimmt, wo ihr sagt, hey, da wäre ich in 20 Jahren immer noch dran denken? Geburt der Kinder ist mal ausgenommen. Das konzentrieren wir uns aufs Sportliche.
Also am meisten in Erinnerung ist mir jetzt geblieben, als wir das letzte Heimspiel jetzt verloren haben und nach gefühlt 2 Sekunden das ganze Stadion aufsteht und dir applaudiert und wir da, als ob wir jetzt wirklich gerade den Finaleinzug geschafft hätten, da eine halbe Stunde gefeiert werden. Also das habe ich mir einfach angeschaut und habe das einfach genossen. Also das Das werde ich nie vergessen, ja.
Für mich der Einzug in die Playoffs, also die letzten 2 Sekunden und dann die Erleichterung und auch der Beifall danach, als wir 3-2 gegen Nauheim doch noch gewonnen haben, wo wir dann einmal ins Schwimmen geraten sind am Ende des Spiels, das ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Aber Kolbo hat recht, also auch dieses Feiern der Niederlage ist nicht alltäglich.
Da hatte ich ja den Eindruck, und das habe ich in einer der früheren Podcast-Folgen auch schon mal thematisiert, dass diese ganze Problematik mit der Ziegler Group und diese extremen, ja, schwierigen Bedingungen, unter denen ihr da agiert habt, dass das euch auch stark gemacht hat auf eine gewisse Art und Weise. Also man hatte, finde ich, als Zuschauer das Gefühl, auch in den Playoffs, das kann jetzt eigentlich nichts passieren, wo die Mannschaft irgendwie den Mut verliert, weil so jetzt mal flapsig sagt, die haben schon was anderes überstanden diese Saison. Habe ich mir da irgendwas reinfantasiert oder war das so?
Also ganz ehrlich, mich schockt jetzt, glaube ich, gar nichts mehr. Also da war dieses Jahr wirklich alles dabei. Ja, hätte man einen Film drüber drehen können.
Ja, wer weiß, vielleicht kommt es noch.
OTV, glaube ich, oder? Ich habe die erste Mal. Kommt
noch. Also ich kannte die Situation schon mehrfach, als ich noch Spieler war. Da sind auch einige Vereine pleite gegangen. Allerdings war es dann so.
Hast du so viel Geld verdient?
Na, leider nicht. Mir hat es sicher nicht gelingen, aber da war es dann tatsächlich so, dass die Leistung auch dann rapide bergab ging. Also nochmal, es war eine außergewöhnliche Mannschaft, sonst hätten wir es auch nicht so geschafft.
So, und jetzt steigen natürlich auch die Erwartungen. Jetzt gehen wir dann ins zweite DEL2-Jahr. Seid ihr schon so weit, um Ziele zu formulieren, Ansprüche zu stellen? Oder geht's, oder greift der alte Sportspruch als zweite Jahr ein? Nach dem Aufstieg ist immer das Schwierigere, so muss man sagen. Sebastian.
Ja, ich hab's nicht so mit den Sprüchen. Meistens sind die einfach irgendwann mal erfunden worden und dann kritiklos übernommen worden. Ich hoffe, besonders in unserem Fall habe ich recht jetzt. Nein, noch gar nicht. Wir müssen jetzt erstmal schauen, was wir für Mannschaft zusammenkriegen. Wir haben jetzt, wie gesagt, einen Wechsel in der Führungsebene. Wir wollen einfach, das ist immer mein Ziel, ich will das Beste aus jeder Mannschaft, aus jedem Spieler rausholen. Ich will den Leuten, die mir anvertraut wurden, die Spieler werden mir ja irgendwo anvertraut, dass ich denen helfe, auch ihre Ziele zu verwirklichen. Und dann wollen wir den Superfans ja wieder gescheites Eishockey bieten. Aber auf dem 1., 2., 3. oder 13. Platz will ich mich jetzt nicht festlegen. März haben wir noch.
Hat euch dieser Wechsel in der Führungsetage, hat euch der wertvolle Zeit gekostet? Merkt ihr das jetzt in der Zusammenstellung des Kaders, dass Spieler, die ihr vielleicht haben wolltet, gar nicht mehr verfügbar sind?
Also jetzt sind wir erstmal froh, dass jemand gekommen ist und uns gerettet hat.
Dann lassen wir uns überraschen. So, ich würde sagen, wir springen zu Fanfragen, denn erfahrungsgemäß dauert es da immer ein wenig, bis hier, das ist wie bei euch, bis der erste Puck, bis dann die Schüsse reingängen, dauert es hier, bis sich jemand, ich nehme alles zurück. So, jetzt kommt erstmal zum Einsatz Max. Wo ist Maxchen? Hier. Maxchen, unser Mikroboy. Ja, genau. So. Check. So. Kurz vielleicht Namen und an wen die Frage ist.
Luca ist mein Name. Hallo, servus.
Servus, Luca.
Servus, Herr Buchwieser. Servus, Max. Ich habe eine Frage an beide. Erstmal, Herr Buchwieser, Sie haben oftmals einen Müller und einen Ribnitzky das schwierigste Matchup gegeben. Warum diesen beiden? Haben Sie denen so vertraut, weil Müller ja doch eher Stay at Home ist?
Ja, grüß dich, Luca, und gute Frage und gute Beobachtung. Du schaust schon ein bisschen hinter die Kulissen. Möchtest du auch mal Trainer werden?
Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber.
Aber du hast das Zeug dazu bei den Fragen. Also, ich habe nicht nur Müller und Ribnitzky immer oft gegen die offensivstärkste Reihe des Gegners spielen lassen, sondern eben die ganze Reihe. Bei uns haben die Reihen Farben, das war die weiße Reihe, da war der Feuti, genau, und der Nil und der Bruchi, weil sie eben auch läuferisch stark sind. Und die haben das wirklich oft hervorragend gemacht. Die waren defensiv sehr zuverlässig, offensiv war ein bisschen weniger Output. Und dann habe ich mir gedacht, das könnte insbesondere bei den Heimspielen, wenn ich dann den letzten Wechsel habe, könnte es gut funktionieren. Es hat auch nicht immer funktioniert, wie alles, aber zu großen Teilen haben wir das so gemacht und hast du gut beobachtet.
Bier's. Max, du spielst seit das jetzt deine zweite Saison gewesen im Weiden. Du hast letztes Jahr auch hauptsächlich mit Ribnitzky dann gespielt in einer Reihe. Das ist ja ein Lefty-Lefty-Matchup mal wieder. Ist es anders für dich, auch als Left-Shot, dann immer Lefty-Lefty-Matchups zu haben und nicht mal mit einem Right-Shot zu spielen?
Ja, Max, das wollte ich dich auch gerade fragen.
Ich habe gerade einfach beeindruckt zugehört. Das war ja richtig. Es ist eine Umstellung, ob du mit einem rechten Deep-Partner spielst oder mit einem Lefty-Lefty. Aber wir haben auch im Training oder in der Vorbereitung, du spielst eigentlich mal oder trainierst auch mit jedem Verteidiger mal zusammen. Und es ist dann eher keine große Umgewöhnung. Aber manche bevorzugen eher eine Seite. Der Mülli zum Beispiel, der mag es immer lieber auf rechts zu spielen und dann schaut man halt, dass der mehr rechts spielen kann und andere, ich glaube, Ribnitzky ist es auch egal, auf welcher Seite er spielt und so stellen sich dann die Konstellationen zusammen, aber dadurch, dass man es immer trainiert mit jedem und auch mal mit jedem spielt, ist es keine große Umstellung.
Danke dir. Ich habe noch eine Frage an Herr Buchwieser und zwar, das ist jetzt meine unprofessionelle Sicht, aber der beste Zone-Entry-Spieler von Weiden ist meiner Meinung nach der Fabian Voigt. Warum stellt man den nicht ins Powerplay, damit die Zone-Entries einfacher gelingen?
Also zunächst mal nochmal auf die Verteidiger-Konstellationen-Tipp von mir. Schau, wenn du selber mal eine eisige Mannschaft zusammenstellst, dass Rechtshänder-Verteidiger und Linkshänder-Verteidiger hast. Das ist besser für die Regroups. Da hat man bessere Winkel zum Passen. Es klappt nicht immer.
Das macht mich auch immer kaputt bei Oberligaspielen. Memmingen hat jetzt im Playoff-Spiel hat immer mit zwei Left-Shots gespielt. Das hat mich so kaputt gemacht, weil es ergibt in meinem Kopf keinen Sinn, aber egal.
Ja, weil es halt nicht so viele rechte Verteidiger gibt, muss man.
Doch, hatten sie. Drei. Hatten. Die haben keine Spielzeit bekommen. Das ist ja das Schlimme.
Dann muss ich sagen, der Trainer von denen ist ein Kumpel von mir. Ich weiß jetzt nicht, ob sie den verlängert haben. Falls sie ihn verlängert haben, rufst ihn an, sagst, er soll es ändern. Falls nicht, könntest du ja bewerben dann als Trainer.
Herzlich willkommen zum Pro-Seminar Eishockey-Taktik. Nehmen wir weiter.
Ja, dann die Frage jetzt zum Voigt, warum der nicht in Überzahl war.
Genau, wegen den Zone-Entries.
Ja, da muss ich jetzt allerdings sagen, da hatte ich deine Beobachtungsgabe verlassen, weil der Voigt hat eigentlich im zweiten Überzahl die ganze Saison durchgespielt.
Ja klar, im ersten mal nicht.
Ach so.
Warum nicht im ersten? So.
Ja, die Frage hat mir der Voigt selber mal gestellt. Da ist dann immer die Antwort, weil ich 5 bessere habe als die. Das ist dann auch, muss dann manchmal die Spieler schon sagen, warum spiele ich nicht im ersten Block? Ja, weil halt da andere spielen. Der Klassiker ist ein Insider-Witz, wenn ich den mal zum Besten geben darf. Er kommt angeblich aus der Füßenecke, aber das ist nicht verbürgt. Da kam da irgendein Spieler mal, du kennst doch die Geschichte, da kam irgendein Spieler mal zu einem Trainer, der jetzt nicht namentlich genannt wird, und dann hat der Spieler gefragt, hey Coach, warum spiele ich in der vierten Reihe? Und dann hat der Trainer gesagt, weil wir keine fünfte haben.
Okay, danke euch beiden.
Alles klar, hier geht's weiter. Bitte auf dem Niveau weiter, ne? Danke.
Servus, ich bin der Fabian. Eine Frage an Herrn Buchwieser. Wären die DL2-Schiedsrichter und Sie noch Freunde?
Ja, also es sind nette Kerls dabei, die machen genauso Fehler wie wir, um das mal jetzt professionell runterzubrechen. Was mir ein bisschen stört, ist bei manchen dann, ich sage nicht die Arroganz, aber die Kommunikationsunfähigkeit, das stört mir ein bisschen. Wir sind dann einmal im Austausch mit dem obersten oder Schiedsrichter-Obmann, schicken dann auch teilweise Videos ein. Aber wir müssen zusammenarbeiten irgendwie, auch wenn wir oftmals unterschiedliche Meinungen haben. Als ich Lehrer war, war ich meistens auch unfähig, Fußballspiel zu leiten, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es ist nicht einfach der Schiedsrichter-Job, aber werde ich ja im nächsten Seminar, wir tauschen uns da aus, da sind dann die Trainer und die Schiedsrichter da, werde ich es auch nochmal anbringen, dass zumindest die Kommunikation muss passen. Von beiden Seiten natürlich, ist nicht so, dass ich immer dann absolut gemäßigt meine Meinung kundtue, das weiß ich auch, aber das ist das Einzige, das mich stört und dass mal falsch gepfiffen wird. Ja, das gehört einfach dazu. Falls der Schiedsrichter Obmann jetzt den Podcast anhört, ich glaube es nicht, aber ich werde mich weiter festlegen, das Tor von Bowles war nach wie vor ein schöner linker Spannschuss mit dem Fuß. Brauchen wir nicht reden, aber der Rest, ja, ist immer Auslegungssache.
Das ist auf jeden Fall ein Highlight für die Zuschauer, sie da anzuschauen.
Ja, ja, okay, ja, ist ja ein Showbusiness. Mache ich dann ein bisschen für die Zuschauer ein bisschen eine Show und ringe mich im Schiedsrichter auf.
Aber Strafe hast du nicht kassiert, oder?
Nee, die Saison nicht, letzte Saison nochmal, ja.
Weil die Kapitänsregel, glaube ich, die hat ja irgendwie gegriffen, dass dann auch wenn der Trainer unsachgemäß oder unverhältnismäßig kommuniziert, dass es dann eine Strafe gibt. Da hattest du vor, dass also noch ein bisschen Bedenken, dass du da anfällig sein könntest. Aber es hat sich nicht bewahrheitet. So, wir wollen das Niveau an Fragen hier halten. Und zwar von einem, wenn wir schon von einem Luca sprechen. Ich habe ja eine Frage von einem gewissen Luca Gläser vorliegen. Und zwar fragt der Luca Gläser an den Coach. Hi Coach. mit wem fährst du am liebsten Rennrad im Sommer?
Also wir sind froh, dass der Luca Gläser auch in dem Podcast eine Rolle spielt. Die Grüße gehen an ihn zurück.
Aber ich habe da so eine Ader in mir, wenn der Luca Gläser fragt, wer im Sommer mit ihm Fahrrad fährt, das würde ja bedeuten, dass er noch da ist.
Im Sommer ist er anscheinend hier, ja.
Ah, okay. Das lassen wir mal so stehen. Chris Kaminski, kann ruhig bleiben. Ruhig bleiben, alles gut. Wir plaudern nichts aus. Und der Luca Gläser wäre ja nicht der Luca Gläser, wenn er nur an den Coach eine Frage hätte. Luca Gläser hat da geschrieben, servus Maxi. Max, wie gefällt dir das Windelwechseln?
Ja, ich habe mich in den letzten Tagen sehr gut weiterentwickelt, würde ich sagen. Tempo schon angehoben. Und bin auf einem guten Weg, dass das immer schneller und besser noch wird. Aber es gab bisher keinen Unfall, deswegen lobe ich mich jetzt mal selber.
Ach, das ist nur eine Frage der Zeit, kann ich dir aus Erfahrung sagen, bevor es da zu Unfällen kommt. So, ich schaue wieder. Jawohl, bitte, von Luca Gläser zu Luca Fachmann.
Sorry, ich habe noch eine Frage, Herr Buchwieser. Und zwar, Sie haben oftmals den Mack und den Shreddle, haben sie nicht oftmals, aber immer als Paar gehabt, seit, nachdem der Shreddle gekommen ist. Und in den Playoffs haben sie ihn dann immer ab dem dritten Drittel sowas immer sporadischer eingesetzt, sodass in seine Eiszeit so immer ab so 18 Minuten ausgekappt ist und dann war so Müller eher im ersten Paar mit Mack oder so. Warum hat es dann für den Shreddle nicht mehr gereicht, sag ich mal so, blöd gesagt?
Naja, ich meine, die Frage könntest du ja vielleicht selber beantworten.
Ich fand immer, er hat gut gespielt. Also ich fand nicht, dass er gravierende Fehler gemacht hat. Er war körperlich ganz gut da. Vielleicht ein paar Mal so ein blöder Pinch, aber... Entschuldigung. Okay. Okay, danke.
War das schon die Antwort?
Anscheinend, ja, hat das schon gereicht.
Okay. Wie intensiv schaust du, bist du im Stadion oder schaust du dir die am Video dann nochmal an? Ich bin im Stadion. Aber schaust du dir die im Video nochmal an? Aber du machst praktisch eine persönliche Videoanalyse dann danach. Okay.
Ja, wir brauchen nächstes Video. Videocoach,
ne eben. Hey.
Also gut. Wir brauchen wirklich einen.
Bewerbung. Ist hier, siehst du, wir sind ja arbeitsvermittelnd tätig. Das finde ich super. Tommy Max, seine höchste Einsatzzeit in der Saison? Also über 30 Minuten auf jeden Fall. Ich würde auch 35 schätzen. Ich glaube 33 waren es, aber gut. Sehr gut. Einmal frei. Frage, ja, war gleich genau. Da hinten, die nächste.
Hallo Sandro. Ich hätte eine Frage an Max Kolb. Gibt es irgendeinen Spieler oder ehemaligen Mitspieler, mit dem du gern wieder oder zusammenspielen würdest nach hier in Waldner? Oder auch irgendeinen anderen Spieler aus einem anderen Verein, wo du sagen würdest, ja, mit dem würde ich gerne in Weiden jetzt nächste Saison vielleicht zusammenspielen?
Also unabhängig davon, dass es jetzt nächste Saison ist oder dass ich einfach mal gern wieder...
Genau, oder irgendwann, ja.
Oder dass ich es genossen habe, auch mal mit ihm zusammen zu spielen und gern wieder mal, wäre Jordan Knackstedt, würde ich sagen, aus Dresden. Weil als ich noch nicht gegen ihn gespielt habe, war das immer so, ja, den hat keiner gemocht. Du dachtest immer, absolute Diva und auf dem Eis wirklich absolut unangenehmer Spieler. Und dann lernst du den persönlich kennen, wenn du mit ihm zusammenspielst. Und das ist, glaube ich, einer der nettesten Menschen, die ich bisher kennengelernt habe im Eishockey. Absolute Führungsqualität und hat immer richtig Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuspielen.
Weitere Fragen, sonst streue ich wieder eine ein hier. Da will jemand vom Coach wissen, ob du deinen Job als Lehrer vermisst.
Also wenn ich die Schulen in der Früh dann bei uns auf dem Eis sehe, dann nicht so sehr. Aber ehrlicherweise, manchmal schon ein bisschen. Es wäre, glaube ich, nach meinem Trainerjob, wäre es immer meine zweite Wahl gewesen. Ich habe das gern gemacht. Allerdings habe ich es ja schon mal hochtraum gesagt, Trainer ist schon ein bisschen meine Berufung. Deswegen habe ich jetzt schon meinen Traumjob, aber falls es mal nicht mehr so gut läuft, wird es mir nichts ausmachen, nochmal in die Schule zu gehen. Also ich habe das bist mit jungen Leuten zusammen, also ja, ich habe es gemacht. Also ich vermisse es ab und zu mal, um die Frage jetzt zu beantworten. Das ist wieder ein Lehrerproblem, dass ich zu viel rede. Ja, ich vermisse hin und wieder.
Bist du offiziell nur beurlaubt? Könntest du jederzeit wieder zurück?
Es ist Lehrermangel in Deutschland. Irgendeine Schule, denke ich, hätte schon vielleicht einen Platz für mich frei.
Können wir uns die Hand geben? Ich bin studierter Lehrer und Schreiber jetzt über Sport, weil nichts anderes geworden ist. Plenum? Nur zu. Traut euch. Luca, überlegt dir die nächste Fachfrage bitte. Ich streue jetzt nur eine tiefenpsychologische Frage ein, und zwar: Was sind die größten Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Mittenwaldern und Weidnern?
Also Gemeinsamkeiten des Böen. Also den Witz über wo das Bier ist, gibt es auch über Mittenwalder. Die Sprache ist ähnlich. Dann schon die Bodenständigkeit. Also das ist auch eine Sache. Die Geselligkeit vielleicht ein bisschen. Unterschiede ist, dass mir Mittenwalder vielleicht ein bisschen, ich möchte es nicht sagen hochnäsiger, aber ein bisschen stolzer. Also die sind, wie soll ich sagen, also da ist schon ganz wichtig, dass du schneidig bist und der Bursch und so weiter. Diese ganzen Männlichkeitsideale, die haben wir bei uns noch ganz ausgeprägt. Das ist hier nicht so.
Also ich kann wieder nur das Video empfehlen, Sport Deutschland TV, bei der Ehrung zum Trainer des Jahres. Die ganze Verwandtschaft am Küchentisch sitzt, alle in Tracht. Und da wird Sebastian Buchwieser gerühmt.
Da gibt es auch eine Frage dazu, gell?
Echt?
Ja.
Dann such du, ich hab's nicht am Schirm gerade.
Waren die Videoclips zu deiner Ehrung als Trainer des Jahres, waren dir die peinlich?
Ja, erst schon ein bisschen. Also. Du weißt ja nie, wie das aufgenommen wird. Und dann hauptsächlich die halt von meiner Brüder, die dann in DL und NHL, da ist ja gleich ausgeartet. Aber ich habe mich dann, also im ersten Moment, vielleicht denkst du, oh, wie kommt das jetzt an? Aber ich habe mich dann einfach nur gefreut. Es war lustig und hat mir sehr gefreut, ehrlich gesagt.
Ich schaue gerne. Luca grübelt noch. Dann schauen wir mal weiter.
Frage an Maxi. Wer war dein stärkster Mitspieler und wer war dein stärkster Gegenspieler? Beschränkt man mal auf die Saison.
Also dieses Jahr.
Dieses Jahr.
Stärkster Mitspieler.
Jetzt kannst du dich beliebt oder unbeliebt machen.
Nee. Da will ich eigentlich keinen hervorheben. Profitierst von vielen, gerade in deiner Reihe. Der Nils Samanski, mit dem spiele ich echt sehr gerne zusammen, weil der macht so diese Drecksarbeit, die eigentlich keiner machen will. Und das rechne ich ihm auch hoch an. Und du kannst dich eigentlich darauf verlassen, dass er aus der Ecke, wenn es irgendwie ein Battle gibt, mit der Scheibe rauskommt. Und es gibt dir dann schon eine Sicherheit, wenn du oben an der blauen Linie stehst. Deswegen Schulterklopfer auch für ihn.
Stärkster Gegenspieler?
Stärkster Gegenspieler. Da ist mir dieses Jahr eigentlich gar keiner so in Erinnerung.
Gut, waren jetzt auch keine namhaften Gegner dabei.
Weiß ich nicht.
Nee, Krefeld, weiß ich nicht. Kassel, was ist das schon?
Nehmen wir so zur Kenntnis. So, wieder eine Frage an den Coach. Was traust du den Blue Angels in diesem Jahr zu und hat deine Frau mitverlängert?
Also eine nette Anekdote, ich habe mal leichtsinnigerweise gesagt, was natürlich nicht so gemeint war, aber im Kreis einiger Männer muss man natürlich ein bisschen mal, ja, vielleicht sagt man falsche Sachen, habe ich mal gesagt, die Mannschaft ist eine Beleidigung für den Eishockeysport. Ich möchte hier jetzt die Plattform nutzen, um das offiziell zurückzunehmen. Ist einfach eine super Sache, dass da Mädels, die ja dann leider irgendwann einmal meistens mit dem Eishockey aufhören müssen, weil es eben zu wenig Mädelsmannschaften gibt und sie dann einfach leistungsmäßig nicht mehr mit den Jungs mithalten können, so mit 14, 15, dass da so ein, ich sage nicht Auffangbecken, aber eine Plattform geschaffen wurde, wo die ihren Eishockeysport nachgehen können. Meine Tochter spielt ja selber. Deswegen freut es mich einfach, dass das jetzt auch ein Teil der Blue Devils Family ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob das Sportliche da so im Vordergrund steht, sondern eher der Spaß an der Freude.
Aber da hat deine Frau dann auch bei den Blue Angels verlängert, um ein Jahr dann praktisch, denke ich.
Und ich habe einmal versprochen, ein Training zu leiten. Dazu stehe ich auch. Das wird nächste Saison spätestens passieren.
Alles klar, das nehmen wir hier mit. Hier ist es verbrieft.
Ach so, es sind ja ein paar Spielerinnen anwesend, sehe ich gerade.
Also, jetzt da kommst du jetzt nicht mehr aus. Frage an beide, wohin geht's? Oh, Entschuldigung, wir wechseln ins Plenum. Blue Angels war das Stichwort.
Servus, da ist die Kathi. Ich habe eine Frage an Max. Gibt es irgendeinen Spieler aus Krefeld, der euch besonders genervt hat, auch, ich sage jetzt mal, nach dem Spiel? Weil ich sag mal so, in der Fankurve gab es schon einige, wo den Fans in der Kurve schon ziemlich manchmal das Gesicht entglitten ist, aber man reißt sich halt trotzdem zusammen.
Ach, ich habe so ein paar Zweikämpfe gegen den Lesio gehabt, wo er manchmal mit seinem Schläger wie so ein Kanufahrer um sich geschlagen hat. Und ja, das nervt dich dann schon. Aber ja, nimmst halt auch einfach hin, weil gehört halt auch dazu.
Gut, danke schön.
Max, du machst das super. Frage an beide, wohin geht's in den Urlaub, Strand oder Berge? Beim Max muss eher heißen, geht es überhaupt schon in den Urlaub, eher weniger? Wie schauen die nächsten Wochen, Monate bei euch aus?
Jetzt sind wir auch erstmal noch hier und dann geht's in die Berge, Heimaturlaub, damit Omas, Opas, Uromas, Uropas auch alle was von der Kleinen haben. Ja.
Coach? Ja, ähnlich. Also ist jetzt schon so ein Ritual nach dem Podcast, fahre ich dann nach Mittenwald, dann werden wir einmal nach Stockholm fliegen zur WM und ja, freuen wir uns schon drauf.
Scouting.
Ja, genau. Das Spiel, das wir anschauen, ist Kanada gegen, ich weiß gar nicht, Slowakei. Also wenn wir da einen kriegen würden, dann also, können wir die Ziele nach oben korrigieren.
Die Ansprüche sind hier gestiegen. Da ist nämlich eine Frage da, willst du mit den Blue Devils langfristig in die DEL? Jetzt hat er ein Jahr erst verlängert. Also was ist da langfristig? Kannst beantworten die Frage oder ja, nehmen wir zur Kenntnis.
Ja.
Okay, Tom, schau mal du.
Wir haben tatsächlich die meisten Fragen, die da gestellt werden, schon im Vorfeld einigermaßen abgearbeitet. Ich glaube, was man aber schon nochmal erwähnen muss, dass es auch dieses Mal wieder, glaube ich, kann man sagen, bei den Fans mehrere gibt, die eigentlich gar keine Frage stellen, sondern die also jetzt mal hier exemplarisch, danke für die hervorragende Saison. Also ich denke, es geht euch beide natürlich, besseres Eishockey gab es in beiden noch nie. Und in der Tonalität kamen wirklich auch mehrere Kommentare.
Wir geben kurz ab an Sport Deutschland TV und schauen, was der Manuel für Fragen hat.
Ja, Namen hast du schon gesagt, Manuel. Ich habe zwei Fragen, erstmal an Max. Mit wem hängst du am meisten gern ab, auch in der Freizeit? Weil ihr Spieler habt ja, ich sage jetzt mal, es gibt trotzdem ein bisschen Grüppchenbildung, auch von den Nationalitäten her. Hast du einen besonderen Freund, mit dem du gern auch mal alleine unterwegs bist? Oder gibt es da eine größere Connection bei euch?
Ja, mit Fabian Feud und Wladislav Filin machen wir viel, weil die Mädels auch gut befreundet sind. Und bei mir im Haus wohnt noch der Daniel Buch. Den trifft man dann ab und zu mal beim Wäschewaschen oder wir haben schon einige Grillpartys auch veranstaltet, deswegen, der gehört auch noch dazu.
Ja, nur Frage an Sebastian, was fehlt dir in Weiden noch? Um dein ganzes Team rum oder irgendwelche Möglichkeiten, ja, die Räumlichkeiten sage ich jetzt mal nicht, weil das ist bekannt in Weiden, dass das schwierig ist. Aber fehlt dir noch irgendwas in Weiden?
Ja, da gäbe es schon nur einiges. Also Trainerkabine, wenn man sie denn so bezeichnen will, ist sehr gemütlich, sagen wir es mal so. Da. Masernetz hat dann auch noch 2 Meter, das ist dann nur ein bisschen enger. Ja, und da gäbe es schon noch einige Sachen, aber wir wollen ja jetzt nicht irgendwie was Negatives in der Öffentlichkeit sagen. Das müssen wir dann schon irgendwie auf die Reihe kriegen. Aber mir gefällt der Standort so, wie er ist, weil es eben was Besonderes ist. Also das muss man schon auch sagen. Vielleicht ist in Krefeld dann in der Arena, hast dann halt ein gescheites WLAN, das funktioniert. Das wäre noch ganz gut bei uns, aber dafür ist bei uns eben familiärer.
So, weitere Fragen? Taktischer Natur, persönlicher Natur? Wenn das nicht der Fall ist, weil wir digital sind wir auch durch, dann sage ich nach einer Viertelstunde jetzt fast, passt. Vielen Dank an Max Kolb, vielen Dank an Sebastian Buchwieser und vielen Dank für eine grandiose Saison der Blue Devils in der DEL2 und wir freuen uns jetzt schon, wenn es wieder weitergeht. Danke für eure Zeit und danke, dass ihr da wart und wünschen euch einen schönen Urlaub. Danke fürs Zuhören, danke fürs Kommen. Servus.
Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.